Willkommen zum Doppelfilter, der Expertenpodcast beim Projekt Camelot. Nordamerika-Expertise, Analyse und Transfer. In der heutigen Folge fragen wir uns, was heißt eigentlich America is back? Mein Name ist Tobias Endler. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit meinem geschätzten Kollegen Martin Thunert. Hallo Martin.
Ja, hallo Tobias. Ich freue mich auch, dass wir loslegen.
Joe Biden ist seit dem 20. Januar 2021 im Amt und schon bei seiner ersten Rede zur Außenpolitik im State Department, wenige Wochen später, am 4. Februar, hat er klargestellt, America ist zurück, America is back. Das klingt so eindeutig, aber dabei ist es das eigentlich ganz so gar nicht. Und als erstes, denke ich, drängt sich uns die Frage auf, Martin, war Amerika denn je weg tatsächlich? Vielleicht unter Donald Trump, vielleicht unter Barack Obama, oder ist das Quatsch?
Amerika war natürlich nie ganz weg und es kommt immer darauf an, womit man das vergleicht. Natürlich, es gab die Zeit des Kalten Krieges, da war Amerika bereit, an jedem Punkt der Erde, zu jedem Zeitpunkt die globale Herausforderung durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten zu kontern und selbst aktiv zu werden. Und auch die Kosten waren eher nebensächlich. Und das hat sich nochmal so ein bisschen wiederholt nach 9/11. In der Bush-Zeit, da war Amerika sogar bereit, hat dann Entscheidungen getroffen, präventiv einzugreifen im Irak, was als Desaster endete. Und da war schon unter Obama zu erkennen, dass man diese Weltpolizeirolle nicht mehr überall und nicht zu jeden Kosten spielen wird. Obama hat dann das Motto vom Leading from Behind, führen von aus sozusagen ein bisschen aus der Hinterhand geprägt. Amerika ist nicht in Syrien eingeschritten, hat zunächst auch in Libyen nicht die Federführung unternommen. Also militärisch war da Amerika wieder schon ein wenig auf dem Rückzug. Und das ist unter Trump natürlich fortgesetzt worden. Aber natürlich war Amerika eine riesige Präsenz in der Welt, auch unter Trump. Nur es war unter Trump nicht mehr bereit, Führung zu übernehmen, wenn es nicht ganz konkret für Amerika einen sehr eng definierten Nutzen hatte. Also er hat das richtig betriebswirtschaftlich sozusagen ausgerechnet. Wenn Amerika bedroht war, wie im Fall Nordkorea, wie im Fall des Islamischen Staates, hat natürlich auch Trump agiert und eingegriffen, aber er war nicht bereit, Führung zu übernehmen, wenn er und seine Leute nicht glaubten, dass es zu Amerikas Nutzen sei. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, auf den beiden anspielt.
Das denke ich auch. Das ist der entscheidende Unterschied, wobei ich schon kurz gestutzt habe, muss ich sagen, als ich hörte, dass er sagte, America is back, denn Biden war ja 8 Jahre auch Vize unter Obama, war also auch entscheidend Mitvertreter der Obama-Außenpolitik, wo man als Europäer schon manchmal den Eindruck kriegen konnte, dass die Amerikaner irgendwo weg sind, ja, und vielleicht auch Anlass mehr oder weniger nur haben, zurückzukommen. Denn Obamas berühmter Schwenk nach Asien, dieser Pivot to Asia, den haben wir doch mitbekommen in Europa. Und da war Europa immer so ein bisschen die Selbstverständlichkeit, nach meiner Ansicht, die mitgedacht wurde, aber keine richtige Hinwendung vielleicht primär mehr zu Europa aus Seiten von Washington.
Also ich würde auch sagen, im Indo-Pazifik, wie die Region jetzt seit der Trump-Administration heißt, und ich sehe auch in den ersten beiden Papieren und in Reden von beiden Mitarbeitern, etwa von Blinken, dass sie diese Terminologie jetzt für den asiatischen Raum übernehmen. Im Übrigen die Europäer auch in ihren Strategiepapieren, Indo-Pazifik und eben nicht nur Pazifik, um auch den Indischen Ozean und die Regionalmacht Indien hier mit ins Spiel zu bringen. Da war auch Amerika in der Trump-Zeit nicht weg. Zum Beispiel diese Vierer-Allianz, Quad, also bestehend aus Indien, den USA, Japan und Australien, die ist sehr stark vorangetrieben worden in der Trump-Zeit. Das hat vor allen Dingen Außenminister Pompeo gemacht. Da gibt es zurzeit sozusagen, jetzt, das hat Biden übernommen und es gibt ein Strategietreffen und das ist nicht nur dazu da, um China militärischer einzudämmen, sondern es geht auch um Lieferketten, es geht um Handelsfragen, es geht um Fragen der Seewege. Das ist noch keine NATO, aber da war Trump sehr aktiv und wie es aussieht, macht die Biden-Administration in diesem bis jetzt Viererbündnis, das kann auch noch erweitert werden um Singapur und vielleicht noch 2, 3 andere Staaten, macht da weiter. Und das Fernziel schon unter Trump ist, dort möglicherweise NATO-ähnliche Strukturen zu schaffen, natürlich um China und seinen regionalen und Weltmachtanspruch einzudämmen.
Ja, und dahinter, denke ich, ist ein ganzes Stück auch sehr smarte Diplomatie. Ich glaube, dass die Amerikaner gerade unter Biden, das ist ja auch hier jetzt in der Presse vielerorts schon zu lesen gewesen, viel mehr einfordern werden von Europa, nicht zuletzt von Deutschland. Was ich nicht so sehr in der Presse gelesen habe, war zu Bidens Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz, den wir ja auch beide verfolgt haben. Interessant war, dass Biden zu Hause in den USA bei der Rede, die ich eben zitiert habe, gesagt hat, America will lead again. Amerika wird wieder führen. Und bei seiner Rede dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als er zugeschaltet war, hieß das so ein klein bisschen anders, nämlich Europa und die Vereinigten Staaten werden wieder führen müssen. Das heißt, der Biden, der weiß schon ganz genau, was er da macht, wenn er unterscheidet zwischen seiner Antrittsrede und dem, was er den Europäern erzählt, was er Merkel erzählt, was er Macron erzählt, was er vor allem auch der Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt. Klar, von Entscheidungsfindung auf Augenhöhe, gar in allen Belangen, war nie die Rede. Aber ich denke, es ist ein bedeutendes Zeichen, dass der amtierende US-Präsident und eben nicht der Außenminister diese vielleicht vermeintliche Kehrtwende in der Außenpolitik, in den transatlantischen Beziehungen verkündet. Wie siehst du das?
Also ich denke auch, der Gastauftritt bei der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz, ich glaube nicht, dass Biden in persona erschienen wäre, hätte sie wie normal im Bayerischen Hof in München stattgefunden. Der war dazu da, um zu sagen, wir gehen anders mit euch wieder um, wir reden anders vor allen Dingen mit euch. Charakteristisch für Trump war, er hat Alliierte und Gegner oder auch Feinde der USA im Grunde zum Beispiel handelspolitisch völlig gleich behandelt. Und Biden wollte signalisieren, das werden wir nicht tun. Wir werden schon einen Unterschied machen, ob wir Zollfragen mit Verbündeten in der EU, auch mit Deutschland oder anderen befreundeten Staaten wie Korea, Südkorea oder Japan klären oder ob wir solche Fragen mit Staaten klären, die uns feindlich oder zumindest gegnerisch gesonnen sind. Aber das hat, und der zweite Punkt, der das unterstreicht, ist, er hat im Grunde bei diesem Auftritt alle kontroversen Punkte, die er mit Europa hat, weggelassen. Also mit Deutschland speziell Nord Stream 2 wurde nicht angesprochen. Kommen wir vielleicht gleich nachher nochmal drauf zurück. Auch das neue Handels- und Investitionsabkommen, das die EU entgegen dem Wunsch der neuen Administration, als sie noch nicht im Amt war, Ende Dezember abgeschlossen hat und das Washington nicht gefällt, wurde nicht angesprochen. Und Europa wurde auch, und wird jetzt deutlich, da auch die Biden-Administration überlegt, wie können wir das Afghanistan-Engagement beenden. Auch darauf können wir gleich nochmal näher eingehen. Da wird die EU und die NATO eigentlich gar nicht involviert in diese Gespräche, die schon in der Trump-Zeit schon in Doha, also in Katar, stattfinden, zwischen den Taliban und der Zentralregierung in Kabul. Also das zeigt, es war erstmal, da ist einer gekommen, wieder auf der Party und er macht Smalltalk, um die Atmosphäre zu verbessern, aber die substanziell kritischen Dinge hat er erstmal weggelassen, um die gute Atmosphäre nicht zu gefährden.
Das ist die eine Seite. Ich würde vielleicht noch anfügen, du hast auch schon ein paar Punkte genannt, die Europäer quasi einfach gemacht haben, ne? Wo Biden auch schon mit Tatsachen konfrontiert worden ist, die der US-Regierung, gerade der neuen Regierung, vielleicht nicht so passen. Ich denke, dass in Washington einige sich gewünscht hätten, ein paar Wochen Zeit zu bekommen, bevor die EU eben diesen Investitionsdeal mit China vom Dezember vergangenen Jahres abschließt. Das ist in Washington nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, auch dieser Vorstoß gegenüber Russland, der dann für die Europäer ja ziemlich in die Hose ging, um es salopp auszudrücken. Die Demütigung des Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau, die war ja wirklich augenscheinlich. Auch das, glaube ich, hätten die Amerikaner sich anders gewünscht, vom PR-Desaster für die EU mal ganz abgesehen. Also da ist einiges offen. Nord Stream 2 hast du schon genannt und das nur mit Bezug auf Russland. Die chinesischen Aspekte hast du ebenfalls schon genannt. Das ist im Grunde schon die Überleitung zu einem zweiten Aspekt. Ja, wenn wir sagen, America is back, ist nicht nur die Frage, war Amerika je weg, sondern die Frage ist schon auch, was verstehen denn die Amerikaner darunter? Was versteht Washington unter der Aussage, Amerika ist zurück? Was hat Washington eigentlich anzubieten? in Sachen Führung. Da würde ich ein großes Fragezeichen bisher hintermachen. Wie viel ist Rhetorik und wie viel ist Substanz seitens der beiden Regierungen? Und auf der anderen Seite, was verstehen die Europäer darunter? Was verstehen wir Deutschen darunter? Vielleicht fangen wir mal mit den Amerikanern an. Was verstehen die eigentlich unter America is back? Was wollen die?
Also ich glaube, ein Punkt, den er auch auf der Sicherheitskonferenzrede angesprochen hat und den auch Antony Blinken, sein Außenminister, in einer Rede jetzt noch nach der Sicherheitskonferenz angesprochen hat, ist, und das gefällt den Europäern, dass Biden im Gegensatz zu Trump ein Lieblingsthema hat, nämlich die Demokratie weltweit zu stärken, die ja eher so ein bisschen auf dem Prozess, was die Fachleute Backsliding nennen, also demokratische Staaten sozusagen werden in der Demokratiequalität schwächer oder kippen um. Dazu gehören auch Staaten in der EU, dazu gehört ganz sicherlich Russland, wenn man es mit den 90er Jahren vergleicht. Und das gefällt den Europäern, das hat er auch angesprochen. Was das dann allerdings konkret heißt, ob es Parallelstrukturen zur UNO geben wird, Allianzen von Demokratien, das steht noch sehr in den Sternen. Und das ist aber einige der Dinge, die Trump natürlich so nicht wollte, denn er hat, wie ich das schon sagte, ich glaube, Demokratien und Alliierte, wenn es um Themen ging, ob das jetzt militärische Themen waren oder andere, ähnlich behandelt. Und das macht Biden nicht. Und das gefällt natürlich den Europäern, dass er sie als den verbliebenen Raum, in dem die Mehrheit der Staaten Demokratien sind, anspricht und mit ihnen gemeinsam die Demokratie auch im Rest der Welt stärken will oder zumindest dieses Backsliding, dieses Abrutschen in Autoritarismus verhindern will.
Ich sehe durchaus die Gefahr, muss ich sagen, auf europäischer Seite, wenn man jetzt mit europäisch meine ich Brüssel, ich meine speziell aber auch Berlin, abgeschwächt und sicherlich weniger auch Paris. Ich sehe schon die Gefahr aus dieser Verzweiflung über die Trump-Jahre hinweg, dass man sich allzu schnell in die Erleichterung stürzt über das, was da mit Biden vermeintlich auf uns zukommt, was auch an Führung passiert. Wenn Europa ehrlich ist, dann ist auch eine gewisse Führung, glaube ich, aus Washington gewünscht, bei aller Amerika-Kritik, die immer so demonstrativ formuliert wird. Aber die Amerikaner haben schon ein massives Problem, finde ich, wenn sie sagen, America is back, was die Umsetzbarkeit angeht. Also die Glaubwürdigkeit, zumindest in großen Teilen der europäischen Bevölkerung, hat sicherlich gelitten. Amerika ist jetzt nicht der beste Anwalt für die Demokratie dieser Tage. Nach den 4 Jahren Trump, nach der Erstürmung des Kapitols Anfang Januar, Stichwort Polarisierung im Land, das wissen wir alle, grassierender Rassismus, das Management in der Corona-Pandemie, meine Herren. Und es gibt natürlich auch ein großes Handicap, was die Verlässlichkeit in den Augen der anderen angeht. Ist, glaube ich, kein Zufall, dass die Europäer dieses große Investitionsabkommen mit den Chinesen abgeschlossen haben im Dezember und eben nicht gewartet haben, wie Biden das findet. Denn wer weiß schon, was in 4 Jahren passiert. Vielleicht kommt der Trumpismus zurück, vielleicht kommt der Mann mit den orangenen Haaren selbst zurück. Wer weiß das schon und für wie viele Amerikaner spricht Biden denn wirklich? Also ich sehe ein großes Problem. Das eine ist zu sagen, wir sind zurück. Das andere ist, das mit Substanz zu füllen. Und das dritte Wichtige ist, wer will das hören und wer glaubt das, dass die Amerikaner zurück sind?
Ja, ich denke, die amerikanische Bevölkerung und auch viele seiner Wähler und erst recht die Wähler, die ihn nicht gewählt haben, die wollen eine andere Botschaft hören und die ist nicht unbedingt direkt kompatibel, also für das europäische Publikum oder überhaupt für das Publikum außerhalb der USA. Denn Biden und vor allen Dingen Antony Blinken, der Außenminister, hat in der Rede gesagt, man werde in Zukunft, und wenn man das Zitate jetzt nimmt, was wir jetzt nicht tun, weil die ja auch in Englisch wären, dass zukünftig auch die beiden Administrationen stärker die Verflechtung von Außenpolitik, Innenpolitik und Handelsfragen verstärken will und dass sie abwägen werde, also nicht die Trump, sondern die beiden Administrationen, wie sich ihre Schritte im Ausland auf amerikanische Arbeiter auswirken, dann ist das natürlich, was die weißen Arbeiterwähler, die jetzt in Pennsylvania, in Wisconsin, in Michigan wieder von Trump abgesprungen sind und Biden gewählt haben, hören wollen. Und auch was natürlich die amerikanischen Minderheiten, die jetzt unter Covid leiden, die eine höhere Arbeitslosigkeit haben. Aber das würde wiederum bedeuten, dass natürlich Biden in Handelsfragen überhaupt nicht so freihändlerisch agiert, wie etwa noch Obama oder wie auch davor die Bush- und die Clinton-Administration. Ich sehe hier zwar eine andere Rhetorik, aber in der Substanz, er nennt es nicht America First, aber in der Substanz setzt er hier eigentlich den Trumpschen Ansatz fort. Es wird nur anders verkleidet.
Ja, das ist in großen Teilen America First, ne? Buy American etwa. Da ist es ja schon, da steckt es ja schon drin. Ich glaube auch, wie du das Biden, die über 70 Millionen Amerikaner, die gegen ihn gestimmt haben, nicht ignorieren kann, schon aus eigenem Interesse, schon mit den Zwischenwahlen, die vor der Haustür stehen. Mir sagen amerikanische Kollegen und Kolleginnen, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, sowieso, dass die beiden Regierungen in den ersten beiden Jahren zu 90% mit Aufräumarbeiten zu Hause beschäftigt sein wird. Die Hypothek der Trump-Jahre ist massiv. Und dann gibt es einfach viele offene Fragen auf dem Globus, die auch schon Energien binden. Das Iran-Abkommen haben wir schon kurz gestreift. China, Russland, die Friedensverträge mit den Taliban, Stichwort Afghanistan, das unberechenbare Nordkorea und so weiter, an dem sich auch die Obama-Regierung schon die Zähne ausgebissen hatte, wo Biden Vize war. Also man kann sich, glaube ich, berechtigterweise auch fragen, wie viel Raum, viel Platz bleibt eigentlich für Europa? Bleibt fürs Transatlantische neben dem Selbstverständlichen, neben diesem Festhalten an der alten Idee des Westens? Aber auch das ist, glaube ich, eine Formulierung mehr als Inhalt zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, ich denke, bei der Iran-Frage, da hat er natürlich jetzt schon eine klare Kehrtwende gemacht. Da will er im Grunde da weitermachen. Ja, nicht wo Obama oder wo Obama unterbrochen wurde, weil seine Administration zu Ende war. Aber da ist ein ganz klares Zugehen auf die Europäer. Die Frage ist, macht der Iran mit und wie sieht es mit der öffentlichen Meinung in den USA aus? Oder muss man das Abkommen nicht doch neu verhandeln? Und da ist natürlich dann die Frage, macht der Iran mit? Aber hier hat er sich auf die Europäer zubewegt und dann natürlich auch ganz klar bei der Klimafrage, dass die USA jetzt praktisch gar nicht ausgetreten sind aus dem Pariser Abkommen, sondern im Grunde sofort wieder eingetreten sind unter Biden, ist sicherlich was die Europäer begrüßen. Und auch, dass die Amerikaner jetzt die WHO nicht wirklich länger verlassen haben, auch da wieder drin sind, das wird sicherlich in Europa unisono begrüßt. Aber die Gretchenfrage längerfristig wird sein, wie positionieren sich, und das wird vor allen Dingen die Gretchenfrage für ein Land wie Deutschland sein, wie positionieren sich die Europäer gegenüber China und wie kompatibel sind die Strategien gegenüber China zwischen der EU und vor allen Dingen dem wirtschaftlich stärksten Land Deutschland und den USA. Und du hast das ja eben selber schon angedeutet, die Europäer haben nicht gewartet mit dem Abkommen, bis Biden im Amt war, sondern es ist noch vorher durchgeboxt. Hier, glaube ich, ist gerade die deutsche Politik, wird sich nicht mehr so leicht so durchschlängeln können, die China-Beziehung primär als eine reine Wirtschaftsbeziehung zu sehen. Das werden die USA auch unter Biden nicht akzeptieren.
Nee, das werden sie nicht. Ich bin bei dir insofern, dass die Europäer natürlich begrüßen, was etwa in der Klimafrage passiert. Was ich ausdrücken wollte, ist, ich habe meine Zweifel, ob die Amerikaner derzeit irgendeine außenpolitische Entscheidung treffen, um auf Europa zuzugehen, oder ob diese außenpolitischen Entscheidungen aus ganz anderen Erwägungen getroffen werden und wir Europäer vielleicht das Glück haben, etwa beim Thema Klima, beim Thema Iran, in der WHO, dass uns diese Entscheidungen zu Pass kommen und zugutekommen. Da stehe ich, und das heißt für mich auch, dass das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz, das war ja Beyond Westlessness, das ist so ein Kunstwort, denke ich, dass sich die Veranstalter um Herrn Ischinger ausgedacht haben, also jenseits einer Welt ohne den Westen, Beyond Westlessness, da würde ich sagen, da sind wir noch lange nicht wieder. Ich glaube, dass es durchaus eine Welt ist, die auf Dauer noch ohne die Idee des Westens auskommen muss. Und ich glaube auch nicht, dass Biden morgens nach dem Aufstehen erstmal über die Verfassung des Westens nachdenkt, sondern eben über strategische Fragen, wenn er zum Außenpolitischen kommt, die du angedeutet hattest, das Verhältnis zu China, die Rivalität mit den Russen und auch in diesem Zusammenhang Sicherheitsfragen, die mit der NATO zusammenhängen und Kosten, die das für die Amerikaner bedeutet, weniger das Festhalten oder das Rückführen in eine Welt des gemeinsamen Westens, also raus aus der Westlessness, das sehe ich nicht.
Ja, natürlich. Die Frage des, ob es den Westen noch mittelfristig, längerfristig so geben wird, dass das noch mit Substanz gefüllt ist, das wird sich größtenteils an dieser China-Indo-Pazifik-Frage entscheiden. Wenn es jede Menge Länder gibt, die der Meinung sind, dass man mit China separat Deals machen muss, die ganz klar dem US-Interesse widerstreben, dann löst sich der Westen diesbezüglich zumindest etwas auf. Und Anzeichen, dass es da Länder gibt, selbst in der Europäischen Union, das zeigt sich schon. Australien, was auch ein ganz wichtiges Land bei dieser Frage ist, hat im Moment eine Regierung, die tatsächlich ähnlich also, oder mehr noch als die USA, die den Kampf mit China, den Konflikt mit China sucht. Aber das ist natürlich nicht sicher, ob das bei so einem relativ kleinen Land wie Australien anhält. Denn die Chinesen schlagen da auch wirtschaftlich, bildungspolitisch und so weiter auch schon stark zurück. Aber daran wird sich das letztendlich bemessen, ob es gegenüber China und seinen Ansprüchen eine gemeinsame Strategie gibt, wirklich in der Substanz und nicht nur in der Rhetorik. Und da kann man natürlich große Fragezeichen haben. Aber diese Frage entscheidet sich eben nicht allein in Washington, sondern die entscheidet sich auch in den Hauptstädten der europäischen größeren Staaten, vor allen Dingen auch in Berlin.
Nicht zuletzt in Berlin und generell in Europa, denke ich, können wir uns längst nicht sicher sein, dass alle 27 Mitglieder der EU überhaupt die gleiche Vorstellung von transatlantischer Zusammenarbeit haben. Ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, zu dem wir uns mal austauschen sollten. Wie einig ist sich denn Europa, ohne jetzt Kissingers altes Bonbon nochmal aus der Schublade hervorzukramen, wen man denn so anrufen kann, wenn man mit Europa sprechen möchte? Ist es Borrell im Moment? Fragezeichen nach dem, was ihm in Moskau widerfahren ist. Und umgekehrt haben die Amerikaner die Kraft und den Raum, haben sie die Ressourcen, sich auf einen aufwendigen Dialog im Transatlantischen einzulassen. Ich glaube, Biden ist auch ein gebranntes Kind. Stichwort TTIP, Freihandelsabkommen, hat er ja live miterlebt, wie die Amerikaner sich gemüht haben und das Ganze dann am Ende doch nicht geklappt hat. Zudem hat er zu Hause mehr als genug zu tun. America is back. Martin, wenn du diesen Satz hörst in seiner Kürze, diese drei Worte, ja oder nein?
Da es nie komplett weg war, ist es wieder mit einem größeren Anspruch zurück. Aber es war nie weg. Und es hat seine Rhetorik geändert. Alles Weitere bliebe nach meiner Ansicht nach abzuwarten.
Auch das ein meisterlicher Akt von Smart Diplomacy, Martin, von dir, der es dem von Biden sicherlich gleich tut. Ich danke dir für diesen Austausch.
Ich danke dir auch für den Austausch und freue mich auf den nächsten.
Bis dahin.
Bis dahin.